Ich wollte Sonne, Meer und endlich mal 3 Wochen lang nichts tun. Kein Chef, keine Excel-Tabellen, keine nervigen Mails mit nur kurz zur Info. Einfach nur ich, mein Buch und vielleicht ein Cocktail mit Schirmchen. Tja, 3 Tage später stand ich knietief im Olivenöl, diskutierte mit einem Esel, der eindeutig schlechte Laune hatte, und versuchte meiner Tante zu erklären, dass man Gäste nicht mit selbstgebranntem Uso zum Frühstück begrüßt. Aber das ist eigentlich erst der Anfang. Wenn du Lust auf ein bisschen Fernweh, viel Chaos, ein paar Herzklopfmomente und ganz viel Sonne im Herzen hast, schnapp dir ein Glas Rezina und komm mit nach Kreta. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, Spoiler, es wird nicht ruhiger, dann abonnier einfach. Das wird ein Sommer, den du nicht vergisst. Ich wollte wirklich nur meine Ruhe. Wirklich. Keine dramatischen Urlaubserleuchtungen, keine halbgaren Yoga-Retreats und ganz sicher keine Abenteuer. 3 Wochen Sonne, Meer, Liegestuhl, das war mein Plan. Einfach mal aus dem grauen Hamburger Büroalltag entkommen, mich von meinem übermotivierten Chef mit seinen »Ich geb dir nochmal Feedback im Nachgang« Mails verabschieden und so tun, als wäre ich eine von diesen entspannten Menschen aus Reiseprospekten, die mit leicht zerzausten Haaren und einem Aperol-Spritz am Pool sitzen. Tja, Spoiler. Ich sitze nicht am Pool. Und mein Aperol ist weit und breit nicht in Sicht. Stattdessen stehe ich in einem Zimmer, das dringend ein Update aus den 70ern bräuchte, inklusive braun-orangener Tagesdecke, und beziehe bei 30 Grad ein Bett mit einem Spannbettlaken, das ungefähr 3 Nummern zu klein ist, aber von vorn. Die ganze Sache begann mit einem harmlosen Telefonat mit meiner Tante Irene. Also, zumindest dachte ich, es sei harmlos. Ich hatte mich noch nicht einmal ganz hingesetzt, da war sie schon mitten in einem Monolog über ausbleibende Buchungen, quietschende Hähne und eine mysteriöse Uzo-Lieferung, die irgendwo zwischen Heraklion und dem Nirgendwo verloren gegangen war. Ich hatte gerade versucht, mir ein Tiefkühlcroissant im Ofen aufzubacken, was völlig eskalierte, als sie sagte, »Komm doch her, Schatz, 3 Wochen Kreta, Meerblick, du brauchst das.« Und wie eine dieser naiven Frauen in romantischen Komödien, die den fatalen Satz sagen, wie schlimm kann es schon werden, buchte ich einen Flug. Hamburg. Heraklion. Und jetzt stehe ich hier. In einem Ort namens, halte ich fest, Agios Georgios Psomiou. Wenn du gerade denkst, klingt irgendwie idyllisch, dann hast du den Namen wahrscheinlich romantisch ausgesprochen. Ich kann dir aber versichern, Google Maps kennt diesen Ort nicht. Nicht einmal Google Maps. Ich musste 3-mal bei einem sehr schlecht gelaunten Taxifahrer erklären, dass das wirklich mein Ziel war. Der guckte mich an, als hätte ich ihm gesagt, ich wolle nach Mordor. Der Ort besteht aus genau 3 Straßen. Einer Taverne, 2 Katzen, die aussehen, als würden sie hier regieren, einer sehr schrägen Kirche und dem Bed and Breakfast meiner Tante. Oder wie sie es nennt, Villa Paradiso. Ich hätte sie fast gefragt, ob sie das ironisch meint. Villa Paradiso ist ein 2-stöckiges, weißgetünchtes Häuschen mit blauen Fensterläden, das aus der Ferne betrachtet durchaus charmant wirkt, wenn man leicht geblendet ist oder mindestens 2 Uso Intus hat. Aus der Nähe betrachtet sieht man dann, das Dach ist an einer Ecke eingesackt. Der Garten besteht hauptsächlich aus trockenen Kräutern, angeblich Lavendel. Und beim Betreten des Flurs roch es wahlweise nach Chlor, Zitronenreiniger oder Ziege. »Willkommen im Paradies«, hatte Tante Irene gerufen, als ich, total verschwitzt, mit meinem viel zu großen Koffer und einem Rucksack, der mir permanent gegen die Beine knallte, die kleine Einfahrt entlang getrottet kam. Sie stand in Flipflops, einem geblümten Kaftan und mit einer Usoflasche in der Hand vor mir, als hätte sie sich extra für eine griechische Sitcom verkleidet. »Ich habe dein Zimmer im Obergeschoss vorbereitet«, sagte sie fröhlich und drückte mir gleichzeitig ein Stapel Bettwäsche in die Hand. Aber das Laken ist irgendwo in der Wäsche. Vielleicht kannst du einfach das von Zimmer 2 nehmen. Die Gäste sind gestern abgereist. Und bring gleich das Handtuch zurück. Das haben sie mit aufs Dach genommen. Frag nicht. Und bevor ich auch nur Hallo sagen konnte, war sie schon wieder verschwunden. Irgendwas mit »Der Strom für den Kühlschrank spinnt« und »Die Katze hat sich in der Vorratskammer eingeschlossen«. Ich stand also in der knisternden Mittagshitze in einem Raum, der dringend mal entfeuchtet werden müsste, und versuchte, dieses widerspenstige Spannbettlaken über eine Matratze zu ziehen, die offenbar im Sonderformat für olympische Ringer gefertigt wurde. Der Schweiß lief mir in Strömen den Rücken runter, mein T-Shirt klebte mir am Körper und ich hatte das dumpfe Gefühl, dass irgendwo in einer Parallelwelt gerade jemand mit einem kühlen Drink unter einem Sonnenschirm lag und leise »La Dolce Vita« summte, vermutlich mein Ex-Freund. Kurz überlegte ich, ob ich vielleicht doch einfach wieder zum Flughafen zurückfahren und heimlich in die S-Bahn steigen sollte, aber da hörte ich Irene durch das offene Fenster rufen. »Ach, und übrigens, Alexios bringt gleich die Olivenölkanister. Tu ihm einen Gefallen und hilf ihm beim Abladen. Du erkennst ihn sofort, er kommt immer mit dem Esel.« »Klar.« »Natürlich. Ein Mann mit Esel. Warum nicht?« »Willkommen in meinem Urlaub. Willkommen in Hinterposeidon.« Ich war exakt 8 Stunden und 37 Minuten auf Kreta, als ich zum ersten Mal ernsthaft in Erwägung zog, meine Rückflugoption zu prüfen. Es war 8.42 Uhr morgens. Ich war barfuß, mein Pyjama klebte mir unangenehm am Rücken und ich stand vor dem Wasserboiler wie ein Cowboy vor einem bockigen Mustang. Nur, dass ich weder einen Hut hatte, noch Ahnung von Technik. »Du musst ihn nur kurz küssen und sagen, dass du ihn liebst. Dann macht er, was du willst«, hatte Tante Irene noch halbwach gemurmelt, als ich sie 10 Minuten zuvor aus dem Bett gescheucht hatte. Was sie vergessen hatte zu erwähnen, der Boiler war ungefähr so alt wie Aristoteles, machte Geräusche wie ein röchelnder Elch und weigerte sich standhaft, auch nur einen Tropfen warmes Wasser von sich zu geben. Ich hatte mir mutig das Gesicht mit einem nassen Waschlappen abgetupft und beschlossen, okay, dann halt kein Duschen. Ich war ja schließlich auf dem Land. Authentisches Landleben. Natur. Tradition. Abenteuer und so. Aber das war nur der Anfang. Ich tappte die knarzende Holztreppe hinunter in die Küche, die gleichzeitig Frühstücksraum, Rezeption, Abstellkammer und laut Irene auch Ort der magischen Begegnungen war. Wobei das vermutlich mehr mit dem Uso-Vorrat als mit echter Magie zu tun hatte. Die Küche sah aus, als hätte eine besonders enthusiastische Hauswirtschaftsklasse ein griechisches Frühstücksbuffet improvisiert. Es gab exakt ein halbes Baguette, 3 hartgekochte Eier, eines davon grünlich, eine offene Packung Feta, 2 Dosen Oliven und, ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist, eine Flasche Uso auf dem Tisch um 8.47 Uhr. Tante Irene saß im Morgenmantel mit Zitronenprint an besagtem Tisch, schlürfte ihren Kaffee, schwarz wie die Nacht und vermutlich doppelt so stark, und prostete mir mit einem halbgefüllten Uso-Glas zu. »Kalimera, meine Schöne! Na, schlägt das Paradies schon zu?« Sie kicherte wie jemand, der genau wusste, dass hier eher Survivor als Traumreise Deluxe angesagt war. Ich versuchte, freundlich zu bleiben. Immerhin war ich ja freiwillig hier und griff nach einem Stück Brot, das sich so trocken anfühlte, als hätte es den letzten Winter im Küchenschrank verbracht. »Der Wasserboiler ist beleidigt«, sagte ich vorsichtig, während ich mich auf einen der wackeligen Stühle sinken ließ. »Der ist nicht beleidigt«, erwiderte Irene seelenruhig. »Der ist alt. Wie wir alle. Aber ein bisschen Wärme hat er noch in sich. Du musst nur wissen, wie man ihn behandelt.« Ich ersparte mir eine Antwort. Stattdessen warf ich einen Blick auf mein Handy. Keine neuen Nachrichten, keine Verbindung, keine Balken. Sag mal, WLAN? Was ist damit? Es funktioniert nicht. Ach Schatz, das tut es nie vor 9:30. Muss ich auch erst mal warm laufen. Ich starrte sie an. Du meinst, dein WLAN macht erst mal ein bisschen Yoga und trinkt einen grünen Smoothie, bevor es überhaupt erwacht? Wenn überhaupt, sagte sie und zuckte die Schultern. Manchmal macht es auch einfach Siesta. Ich war offiziell im digitalen Niemandsland angekommen. Ich überlegte gerade, ob ich einfach zurück ins Bett gehen und so tun sollte, als wäre das alles nur ein sehr absurder Traum, da hörte ich draußen ein deutliches "Ia!", gefolgt von einem "Malaka, steh doch endlich!". Tante Irene hob nicht mal den Kopf. Alexios, der bringt Olivenöl. Ich runzelte die Stirn. Mit einem Esel? Natürlich mit einem Esel. Was denn sonst? Trägst du 6 Kanister mit je 10 Litern auf dem Rücken durchs Dorf? Ich trat an das Küchenfenster. Und tatsächlich, ein Mann, barfuß, sonnengebräunt, mit einem offenen weißen Hemd und Armen wie aus einem griechischen Götterkatalog, versuchte gerade, einen störrischen Esel namens Spiros, laut Rufname, dazu zu bewegen, sich auch nur 1 Zentimeter vom Fleck zu bewegen. Der Esel stand da, als hätte er alle Zeit der Welt. Alexios dagegen stand nicht ganz so schlecht da. Ich blinzelte. Nur kurz. Ganz kurz. Aber lang genug, dass Irene mich erwischte. Aha, sagte sie mit einem Grinsen, das definitiv nicht jugendfrei war. Was? Aha. Gar nichts. Gar nichts. Ich sag nur, der Junge ist ledig. Und kann kochen. Und tanzen. Und mit einem Esel umgehen. Was will man mehr? Warmwasser? WLAN? Langweilig, winkte sie ab. Sowas kann jeder. Ich war drauf und dran, ihr zu erklären, dass funktionierende sanitäre Anlagen durchaus ein Kriterium für romantische Lebensentscheidungen sein können. Da ging die Tür auf. Und er kam rein. Alexios. Barfuß, verschmitztes Lächeln, Olivenölkanister über der Schulter. Und dann sah er mich an, direkt, mit diesen Augen, in denen die halbe Ägäis zu glitzern schien. Kalimera, sagte er, tief, ruhig und mit einem Tonfall, bei dem meine Frühstücksolive fast aus dem Mund kullerte. Ich warf Irene einen Blick zu. Sie grinste nur. Ich spürte, wie ich rot wurde und wie ich leider noch immer kein WLAN hatte. Tja, willkommen in meinem Urlaub. Es war 9:00 morgens, der Tag hatte offiziell noch nicht einmal richtig angefangen und ich war schon mittendrin in meinem ganz persönlichen kretischen Chaos. Mit einem leicht irren Esel, einem griechischen Mann mit gefährlichem Lächeln und einer Tante, die um diese Uhrzeit Uso trank wie andere Leute Pfefferminztee. Ob ich mir das so vorgestellt hatte? Definitiv nicht. Aber zum ersten Mal seit Monaten hatte ich das Gefühl, dass mein Herz nicht nur schlägt, sondern wach ist. Und wer weiß, vielleicht hat das WLAN hier tatsächlich einfach nur Siesta. Vielleicht ist genau das der Trick. Man sagt ja, man soll dem Bauchgefühl vertrauen. Blöd nur, wenn dein Bauchgefühl gleichzeitig einen leichten Sonnenstich, 3 Gläser Uso vom Vorabend und eine Schwäche für Sixpacks mitbringt. Und mit Sixpack meine ich ausnahmsweise mal nicht das aus dem Supermarkt. Tag 3 auf Kreta. Ich war offiziell angekommen, zumindest körperlich. Mein Geist schwebte irgendwo zwischen mildem Kulturschock, akuter WLAN-Entzugserscheinung und dem mysteriösen Phänomen, dass mein Kreta-Urlaub sich mehr wie ein chaotisches Improvisationstheater mit gelegentlichen Tierauftritten anfühlte. Und dann kam er. Barfuß. Mit einem Esel. Und einem Sixpack, das selbst im Schatten aussah, als hätte es einen eigenen Instagram-Account. Alexios. Der Olivenölgott von Hinterposeidon. Er kam wie immer den holprigen Weg zur Villa Paradiso entlang. Spiros, der Esel, trottete neben ihm her, als sei er der König persönlich. Nur halt etwas störrischer. Und haariger. Ich stand gerade auf der Terrasse, versuchte verzweifelt, meinem luftgetrockneten Haar mit einer Bürste beizukommen, die auf Kreta offensichtlich zum Hochrisikogerät mutiert war, und trug ein Kleid, das ursprünglich als luftig und charmant gedacht war, aber eher wie pinker Bettbezug mit Knöpfen aussah. Und da sah ich ihn. Alexios, wie er mit der linken Hand den Esel führte, mit der rechten mühelos zwei große Kanister Olivenöl trug und dabei aussah, als wäre er direkt einem Pinterest-Board entsprungen. Greek Island Farmers Who Could Ruin Your Life. Ich versuchte, mich unauffällig zu ducken, aber natürlich sah er mich. Natürlich. Und er grinste. Nicht irgendein Grinsen, dieses ganz bestimmte. Das, bei dem man kurz überlegt, ob man seine Lebensentscheidungen vielleicht neu sortieren sollte. Oder zumindest seine Unterwäsche. Kalimera, Anna, sagte er mit dieser tiefen Stimme, in der sich die ganze Insel zu verstecken schien. Ich hätte ach Kalimera antworten sollen. Ich hätte irgendwas Nettes, Cooles, Charmantes sagen sollen. Ich sagte, du glänzt im Schatten. Du glänzt im Schatten. Wirklich. Er hob eine Augenbraue, lachte dann. Ich nehme das als Kompliment? War es. Also nicht so komisch? Es war nicht creepy. Also, du, ich verstummte und überlegte kurz, ob ich mich einfach unter dem Terrassentisch verstecken sollte. Ich gehe das Öl in die Küche bringen. Spiros bleibt draußen. Er mag keine Dielenböden, sagte er, als wäre das das Normalste der Welt. Ich nickte hektisch. Spiros, der Esel, kaute derweil an Tante Irenes Bougainvillea, als wäre sie ein Fünf-Gänge-Menü. Ganz ehrlich? Ich beneidete ihn ein bisschen. Also Spiros. Nicht wegen der Blumen, sondern weil er keine Gedanken an Hemmungen, peinliche Wortwahl oder Sixpacks im Schatten verschwenden musste. Alexios verschwand im Haus und ich stand da, mit klopfendem Herzen, in einem rosa Kleid, das mich an eine explodierte Hibiskusblüte erinnerte. Na, schon verlobt? Tante Irene tauchte wie ein Dramaturgie-Wirbelwind hinter mir auf, mit einer Sonnenbrille auf der Nase und einem Bademantel, der verdächtig nach gestern Abend roch. Sehr witzig. Ich finde, ihr gebt ein schönes Paar ab. Du, Hamburger Großstadtpflanze mit einem Hang zur Kontrolle. Er, barfüßiger Bauern-Adonis mit Olivenöl im Blut. Da ist doch Romantik vorprogrammiert. Du hast zu viel Sonne abbekommen. Ich habe genug Sonne für zwei und genug Erfahrung, um zu sehen, wenn sich da was anbahnt. Sie zwinkerte und nippte an einem Eiskaffee, der mehr nach Nachtleben als nach Frühstück aussah. Ich ignorierte sie. Versuchte es zumindest. Denn natürlich hatte ich ihn bemerkt. Schon beim ersten Mal. Sein Grinsen, dieses ruhige Selbstvertrauen, das nichts mit Arroganz zu tun hatte, sondern eher mit jemandem, der weiß, wie man Ziegenmilch zu Käse verarbeitet und nebenbei ein Auto repariert, ohne dafür YouTube-Tutorials zu brauchen. Mein Bauchgefühl meldete sich wieder. Es sagte Dinge wie: Bleib locker, Anna. Und du bist doch keine 20 mehr. Fang nicht an zu schmachten. Und dann, plötzlich, stand Alexios wieder vor mir. Mit einem Gläschen Olivenöl in der Hand. Probier mal, sagte er schlicht. Ich nahm das Glas, zögerte einen Moment und dann schmeckte ich. Sonne, Erde, Wind. Ein bisschen Mandeln, ein Hauch Zitrone. Das ist richtig gut. Er nickte, lächelte. Ist wie du, sagte er. Wie ich? Ein bisschen scharf, aber bleibt lange im Kopf. Ich vergaß zu atmen. Hinter mir hörte ich Irene murmeln. Na super. Jetzt braucht sie gleich einen Ventilator für die Knie. Ich tat, was ich immer tue, wenn mir was zu viel wird. Ich murmelte etwas Unverständliches, schob das Glas in seine Richtung zurück, drehte mich um und rannte, fast, gegen Spiros. Der Esel sah mich an wie jemand, der genau wusste, was in mir vorging. Und ich lachte. Zum ersten Mal seit langem. Ganz ehrlich. Ganz warm. Ganz unvernünftig. Vielleicht hatte mein Bauchgefühl ja doch recht. Vielleicht war Alexios nicht nur ein barfüßiger Eselflüsterer mit Sixpack und Olivenöl. Vielleicht war er genau das, was ich nie gesucht hatte. Aber genau zur richtigen Zeit gefunden habe. Oder, realistischer gesagt, vielleicht war er einfach die erste gute Ablenkung seit einem ziemlich beschissenen Hamburger Winter. Und wer weiß, vielleicht beginnt genauso ein neues Kapitel. Mit einem Esel, einem Bauchgefühl und einem griechischen Gott. Wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass ich freiwillig Toiletten putze, mit kalkhaltigem Wasser kämpfe und gleichzeitig versuche, einem griechischen Bed and Breakfast mit dem Charme einer 90er-Jahre VHS-Villa ein Instagram-Image zu verpassen, hätte ich gelacht. Laut und lang. Spoiler. Ich lache jetzt nicht mehr. Ich wurde befördert. Wider Willen. Zur inoffiziellen Zimmermädchenchefin des Villa Paradiso. Was bedeutete, dass ich morgens um 7 das erste Laken in der Hand hatte und abends mit einem Gin Tonic oder wahlweise Uso auf der Terrasse saß, in der stillen Hoffnung, dass morgen vielleicht doch jemand anderes den Zimmerdienst übernimmt. Spoiler Nummer 2. Tut niemand. Schatz, das ist doch super für dich. Ein bisschen Struktur. Verantwortung, Bewegung, hatte Tante Irene geträllert, während sie mit einem Handventilator fächelnd auf ihrer Sonnenliege lag. In einem Kaftan, der so bunt war, dass selbst der Esel Spiros irritiert guckte. Ich dagegen stand im Flur mit 3 Laken, einem löchrigen Wäschekorb und einem alten Staubwedel, der aussah, als hätte er den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. »Was ist mit deiner Verantwortung?«, fragte ich spitz. Sie nippte an einem Glas, in dem mehr Prozent als Wasser waren. »Ich kümmere mich um die Gästebindung.« »Mit selbstgebranntem?« »Du wärst überrascht, wie viel man mit einem gut gekühlten Raki erreichen kann.« Ich seufzte. Laut. Meine neue Rolle begann offiziell an einem Dienstagmorgen, der sich anfühlte wie ein Montag mit schlechter Laune. Die Sonne knallte bereits um 8 wie ein Spot beim Verhör und der Ventilator in der Rezeption drehte sich nur, wenn man ihn mit der Hand anschob. Zimmer 3 hatte Wasserschaden, aber nicht schlimm, was laut Irene bedeutete, dass man besser nicht barfuß duschte, wenn man elektrische Geräte in der Nähe benutzen wollte. Zimmer 5 roch verdächtig nach altem Kalamari und in Zimmer 2 war offenbar eine deutsche Yogagruppe eingezogen, die jeden Morgen um 5:30 auf dem Balkon Mantras sang. Mit Klangschalen. Und ich? Ich war mittendrin. In meinen »Ich wollte eigentlich nur Urlaub machen« Shorts, einem Tanktop mit Kaffeefleck und einem Dutt, der weniger französisch als panisch war. Nach 2 Stunden Zimmerreinigung, einer rutschigen Begegnung mit einem herumliegenden Olivenseifenstück und dem Versuch, eine Matratze alleine zu wenden – Spoiler, ich habe verloren – traf ich Alexios wieder. Er stand in der Küche. Ohne Shirt. Also, ja. Ohne Shirt. Einfach so. Als wäre das eine ganz normale Sache, an einem Mittwochvormittag halbnackt Oliven zu schneiden. Ich wollte gerade fragen, ob das nicht vielleicht aus hygienischer Sicht diskutabel sei, aber dann hob er den Blick. »Du arbeitest jetzt hier?«, fragte er mit einem leichten Lächeln. »Ich wurde befördert«, sagte ich trocken. »Von Urlauberin zur Geschäftsführerin für Handtuch-Origami.« »Beeindruckend. Ich weiß. Mein Lebenslauf explodiert gerade vor Exotik.« Er lachte leise. Dieses Lachen, das mich jedes Mal ein bisschen aus dem Konzept brachte. Dann reichte er mir eine Scheibe Brot mit frischem Tomatenknoblauchdings, was irgendwie viel zu lecker war, um es einfach nur Snack zu nennen. Ich nahm einen Bissen und vergaß für 5 Sekunden, dass meine Finger noch nach Bartreiniger rochen. »Okay, du bist offiziell mein Highlight des Tages«, murmelte ich mit vollem Mund. »Nur des Tages?«, fragte er ganz ruhig. Ich verschluckte mich fast, hüstelte, trank schnell Wasser. Er grinste, natürlich, zurück auf meinem Posten, sprich Rezeptionstresen mit eingebauter Baustellenoptik, versuchte ich mich am zweiten Teil meines neuen Jobs, Marketing. Mach doch ein bisschen Instagram, hatte Irene gesagt. Du bist doch so kreativ, hatte Irene gesagt. Das machen die Leute heute alle so, hatte Irene gesagt. Was Irene nicht gesagt hatte, dass hier seit 2016 kein Foto mehr gemacht wurde, dass die Website noch Flash nutzte, ernsthaft, und dass die B&B-Online-Präsenz sich irgendwo zwischen verloren im Internet und 404 Seite nicht gefunden befand. Ich also, Handy gezückt, die Kamera auf das einigermaßen romantisch aussehende Fenster im ersten Stock gerichtet, mit wehendem Vorhang, Sonnenlicht, leichtem Schattenwurf. Sieht gut aus, dachte ich, bis ich später sah, dass Spiros im Hintergrund stand. Und gerade, naja, sein Geschäft verrichtete. Direkt ins Bougainvillea-Beet. Tante Irene kommentierte es später trocken mit. Authentizität ist in den sozialen Medien ganz groß. Am Abend war ich fix und fertig. Nicht mal Uso konnte die Rückenschmerzen wegspülen. Aber dann, ganz am Rand des Tages, saß ich da. Mit meinem zweiten, ehrlicheren Glas Wein, der nach Trauben und Freiheit schmeckte, und sah Alexios, wie er den Esel streichelte, ihm leise etwas auf Griechisch zuflüsterte und dann aufblickte. Unsere Blicke trafen sich. Für einen winzigen Moment. Und da war wieder dieses Bauchgefühl. Dieses, vielleicht ist das hier doch kein Zufall. Dieses, vielleicht ist Chaos genau das, was ich gebraucht habe. Und dann sagte Irene von hinten, »Morgen bringst du den Gästen das Frühstück. Im Pyjama. Das ist charmant. Authentisch.« Ich stöhnte. Aber irgendwie war ich auch ein kleines bisschen glücklich. Verwirrt, überfordert und komplett ohne Plan. Aber glücklich. Und vielleicht, ganz vielleicht, war das ja genau das, was ich gebraucht hatte. Ein bisschen Uso. Ein bisschen Esel, ein bisschen Chaos und ganz viel Herz. Wenn mir heute jemand sagt, du bist doch die, die beim Dorffest auf dem Tisch getanzt hat, in Flipflops, dann kann ich nur nicken, weil ich's war. Und ja, es war genauso peinlich, wie es klingt. Nur mit mehr Uso und einer 80-jährigen Oma, die alles angezettelt hat. Aber fangen wir von vorn an. Der Tag begann eigentlich ganz harmlos. Tante Irene stürmte, und ich meine stürmte, in mein improvisiertes Minibüro in der Rezeption, aka ein wackeliger Klapptisch mit Ausblick auf den Müllcontainer, warf mir ein rot-weiß kariertes Kleid auf den Schoß und sagte, »Zieh das an, heute ist Fest.« Ich starrte sie an. Was für ein Fest. Dorffest, heiliger Giorgos, Schutzpatron der Tiere, Bauern und Tanzwütigen. Der was? Komm einfach mit. Es gibt zu Vlaki, Musik und mehr Uso, als dein Hamburger Leberchen verträgt. Ich seufzte. Widerstand war zwecklos. Ich wusste das inzwischen. Am Abend leuchtete ganz hinter Poseidon. Ja, das Dorf heißt wirklich so, ich hab's überprüft, wie ein mediterraner Weihnachtsbaum. Überall Lichterketten, Tische, Grills, Stimmen, Lachen, Musik und der Duft von geröstetem Fleisch, Knoblauch und diesem süßlichen Rauch, den nur Griechenland hinbekommt, als hätten sie die Rezeptur des perfekten Sommers in der Tasche. Ich sah in meinem Kleid ein bisschen aus wie eine wandelnde Tischdecke, aber immerhin eine saubere. Alexios war natürlich auch da. Barfuß. Natürlich. Mit einem weißen Leinenhemd, das lässig aufgeknöpft war. Nicht so ein Ich-zeig-meinen-Bizeps-Aufknöpfen, sondern eher Ich bin ein mühelos charmanter griechischer Adonis und du bist zufällig da. Ich war, sagen wir, leicht nervös. »Du bist gekommen«, sagte er. »Ich wurde gezwungen«, antwortete ich. Er grinste. »Die besten Entscheidungen trifft man manchmal nicht freiwillig.« Ich grinste zurück und hätte mir am liebsten selbst auf die Zunge gebissen. Der Abend entwickelte sich, sagen wir mal, rasant. Erst gab's Souvlaki. So zart, dass ich beinahe weinte. Dann Baklava. So süß, dass mir spontan zwei Backenzähne zusammenklebten. Und dann Uso. Der Uso kam in Karaffen. Ohne Etikett. Das war nie ein gutes Zeichen. Aber ich war in Feierlaune. Oder zumindest in, wenn ich mich schon blamiere, dann wenigstens stilvoll, Laune. Ich trank. Ich lachte. Ich tanzte ein bisschen. Und dann traf ich Iaia Eleni, eine 80-jährige Großmutter mit einem Blümchentuch auf dem Kopf, einem Griff, wie eine Gewichtheberin und dem festen Willen, mir das Sirtaki-Tanzen beizubringen. »Du, hoch, Tisch!« kommandierte sie, zeigte mit einem Uso-Glas auf eine Bierbank, die anscheinend heute als Bühne diente, und grinste so breit, dass ich nicht Nein sagen konnte. Also kletterte ich. In Flipflops. Mit leicht schwankendem Gleichgewichtssinn. Der Musiker, ein bärtiger Mann mit Akkordeon und der Lässigkeit eines Althippies, legte los. Sirtaki. Und plötzlich stand ich da. Oben, neben Iaia Eleni, und wir tanzten. Also, sie tanzte. Ich versuchte es. Im Takt. Außer Takt. Mit Armen in der Luft. Und einem Lachen, das aus so tiefer Freude kam, dass ich kurz vergaß, wo ich war, wer ich war und warum ich nicht immer so lebendig sein konnte. Dann rutschte mein linker Flipflop. Mein rechter Fuß machte einen Schritt zu viel. Und ich, naja, ich fiel. Oder besser gesagt, ich wurde gefangen. Von zwei starken Armen. Und einem Alexios, der plötzlich unter mir stand. Er roch nach Zitrone, Holzrauch und Sommerabenden. Und seine Brust fühlte sich sehr echt an. Und sehr warm. Und leider sehr nah. Ich blinzelte. Er grinste. »Du fällst mir langsam zur Gewohnheit«, murmelte er. »Ich. Sorry?« »War keine Beschwerde.« Ich sah in seine Augen. Tief dunkel, mit diesen kleinen Lachfältchen, die gefährlicher waren als jede Uso-Karaffe. »Danke fürs Fangen«, sagte ich stockend. »Ich hab dich lieber in den Armen als auf dem Boden.« Und ich, idiotisch, rot und völlig überfordert, lachte. Natürlich lachte ich. Weil was sollte ich sonst tun? Iaia Eleni klatschte begeistert. Opa! Das halbe Dorf johlte. Und ich stand da, in seinen Armen, auf einem Dorffest, unter funkelnden Lampions, mit einem Uso-Rausch, der langsam ins Herz rutschte. Vielleicht war ich kein Profi im Sirtaki, aber vielleicht, ganz vielleicht, war ich gar nicht mehr so weit davon entfernt, mich in Kreta zu verlieben, nicht nur in die Insel. Vielleicht auch in den Eselmann. Oder war das bloß der Uso? Tja, Fortsetzung folgt. Ich schwöre, ich wollte nur einen ganz normalen Vormittag. So einer mit einem Kaffee, nicht aus der Nespresso-Maschine, sondern aus der griechischen Blechkanne. Die schmeckt wie flüssiges Pflaster. Einem Croissant vom Minimarkt und einem Hauch Meeresbrise. Vielleicht ein kleiner Insta-Post für unsere mittlerweile 8 Follower, inklusive Spiros, dem Esel als Content-Model. Was ich nicht wollte? Einen verkaterten Dorfpolizisten in Uniform, der mit verschränkten Armen in Tante Irenes Garten steht, als würde er gleich eine Razzia durchführen. Und das mit einer Autorität, die stark nach zu engen Sandalen und zu viel Sonnenstich roch. »Madame Irene«, sagte er, auf eine Art, die wenig Gutes verhieß, »wir müssen über Ihren Uso sprechen.« Ich spuckte fast meinen Kaffee aus. »Tante Irene, natürlich«, reagierte ganz Irene-like. Sie lehnte lässig am Gartentisch, trug einen viel zu knappen Kaftan mit Flamingo-Print und nippte völlig unbeeindruckt an einem Glas. »Ja, es war erst 22:30. Und ja, der Inhalt des Glases war eindeutig nicht Saft. Mein Uso ist besser als der aus dem Supermarkt. Und legal. In meinem Herzen«, ich murmelte. »Das hilft nur leider nicht, wenn du dafür ins Gefängnis kommst.« Der Polizist, Herr Papadopoulos war vielleicht 1,65 Meter groß, hatte aber die Ausstrahlung eines Generals im Ruhestand. Seine Sonnenbrille saß schief und sein Notizbuch war mit einem Delfinsticker beklebt. Bedrohlich? Jein. Aber entschlossen. Uns wurde gemeldet, dass sie hier illegal destillieren. Ich stand daneben und hob beschwichtigend die Hände. Also? Destillieren ist ein starkes Wort. Es ist mehr so ein Hobby, traditionelle Gastfreundschaft, flüssige Kulturpflege, mit über 80% Alkoholgehalt, intensive Kulturpflege? Tante Irene seufzte theatralisch. Ach Gottchen, früher hat man den Leuten noch für ein Stamperl Uso ein Ei aus dem Hühnerstall gebracht und nicht gleich die Polizei. Papadopoulos blätterte in seinem Delfin-Notizbuch. Wo ist die Destille? Ich wollte gerade ganz diplomatisch fragen, ob man nicht vielleicht einfach noch ein Gläschen zusammentrinken und die Sache vergessen könnte. Da rief Irene fröhlich. Unterm Olivenbaum, neben dem Kompost. Ich hab sogar einen Namen für sie. Penelope. Ich schloss die Augen. Einfach kurz. So 3 Sekunden Augen-zu-Therapie. Was folgte, war eine Mischung aus Dorf-CSI und Reality-TV. Papadopoulos stapfte mit seinem überdimensionalen Notizbuch quer durch den Garten. Ich hinterher, barfuß, mit einer Tasse inzwischen kaltem Kaffee und dem innerlichen Wunsch, irgendwo anders zu sein. Zum Beispiel in einem Liegestuhl auf Mykonos. Oder in einem Paralleluniversum ohne Uso. Und dann kam Alexios. Natürlich kam er. Weil das Schicksal sich offenbar vorgenommen hatte, mich möglichst oft in möglichst peinlichen Situationen vor möglichst attraktiven Eselmännern zu präsentieren. »Was ist hier los?«, fragte er. Ich murmelte, »Razzia Light«. Alexios betrachtete die Destille, ein silberner, zusammengeschweißter Behälter mit Schläuchen, die aussahen, als hätte jemand Ikea mit einer Chemiestunde gekreuzt, und nickte. »Sieht solide aus. Nicht. Hilfreich.« Während Tante Irene sich drinnen einen neuen Lippenstift auftrug, »Fürs Verhör, man will ja seriös wirken«, versuchte ich Papadopoulos zu überzeugen, dass alles ein großes Missverständnis war. »Schauen Sie«, begann ich, »die Touristen lieben den Uso. Es ist Teil der Erfahrung, wie Oliven, Sonne und das ständige Piepen der Zikaden. Wenn Sie das verbieten, dann nehmen Sie Kreta ein Stück Seele weg.« Er hob eine Augenbraue. »Außerdem ist das Rezept von Ihrer Großmutter, also quasi Kulturerbe. Da können Sie doch nicht einfach...« In dem Moment platzte Irene wieder nach draußen. Mit Lippenstift, einem Tablett voller Uso-Proben und der Energie eines Reality-TV-Finales. »Kostas, willst du nicht mal kosten? Ganz frisch. Nur ein klitzekleines Schlückchen.« Und da geschah das Unglaubliche. Papadopoulos nahm ein Gläschen, roch daran, sah uns an und trank. Sein Gesicht blieb neutral. Dann schmeckt nach Anis, Olivenholz. Und Rebellion, Irene strahlte. Und das ist noch die milde Version. Ich dachte, wir sind gerettet. Ich dachte falsch. Aber, sagte Papadopoulos streng, Sie brauchen trotzdem eine Genehmigung, sonst ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und kostet, er blätterte wieder, 200 € Bußgeld. Irene winkte ab. Ich gebe dir 2 Flaschen und wir nennen es kulturelle Sonderregelung. Ich japste. Tante! Am Ende wurde eine Lösung gefunden. Irene bekommt eine offizielle Probierlizenz. Was im Klartext heißt, sie darf jedem einen Uso einschenken, der Interesse an lokaler Spirituosenkultur bekundet, solange nicht verkauft wird. Und Penelope muss demnächst offiziell angemeldet werden. Papadopoulos ging mit einem leicht beschwingten Schritt, 2 Flaschen im Rucksack, und dem Versprechen, nichts gesehen zu haben. Und ich? Ich saß mit Alexios auf der Mauer vor dem Haus. Du bist beeindruckend, sagte er plötzlich. Ich lachte. Ich bin eine wandelnde Katastrophe. Aber eine charmante. Pause, Blick, Sonne, Herzgeklopfe. Ich hätte fast was gesagt. Vielleicht sogar was Echtes. Aber dann rief Irene von drinnen: Sag mal, wo ist eigentlich meine dritte Flasche Uzo? Die gute mit den goldenen Etiketten? Alexios zuckte grinsend mit den Schultern. Ich grinste zurück und dachte, wenn das hier ein Skandal war, dann bitte mehr davon. Ich wusste ja, dass Alexios kein Mann großer Worte war. Eher so der Typ still, tiefgründig und barfuß. Aber was er mir da anvertraute, hatte mehr Plot-Twists als die komplette letzte Staffel Bridgerton. Und es fing an. Wie sollte es auch anders sein? Mit Uzo. Natürlich. Wo sonst? Es war später Nachmittag, goldenes Licht fiel durch die knorrigen Olivenbäume hinter dem B&B und ich saß mit Alexios auf der alten Holzbank, die mehr knarzte als ein Piratenschiff im Sturm. Irene hatte uns eine Karaffe mit dem berüchtigten Haus-Uso hingestellt und gemeint, trinkt, Kinder, die Wahrheit schmeckt mit Anis besser. Ich dachte, sie meinte das metaphorisch. Spoiler, tat sie nicht. Alexios wirkte nervös. Also, so nervös, wie jemand aussehen kann, der selbst beim Eselreiten aussieht wie ein Titelmodell auf dem Kalender »Griechische Bauern 2025«. Er strich sich durch die Haare, nippte am Glas und sah mich an. »Ich muss dir was sagen«, meine Alarmglocken gingen sofort an, denn auf »Ich muss dir was sagen« folgt nie »Ich habe heute Oliven geerntet und an dich gedacht«. Es folgt eher »Ich habe gelogen«, bin verheiratet oder ein Undercover-Spion. Okay, vielleicht zu viel Netflix. Aber trotzdem, ich versuchte cool zu bleiben. Okay, du bist gar kein Eselmann, sondern Prinz von Kreta? Er lächelte schief. Fast. Und dann kam die Wahrheit. Und zwar geballt. Also schnall dich an. Ich brauchte auch 3 Gläser Uso, um alles zu verdauen. Alexios ist... Achtung, Trommelwirbel, kein einfacher Bauernsohn mit sexy Oberarmen und einem Händchen für Tiere. Er ist der älteste Sohn einer der bekanntesten Olivenöl-Dynastien der Insel. Also Reichtum, Drama, Familienfehde, das volle griechische Paket. Dynastie in Öl, wenn man so will. Meine Familie besitzt ein Olivenimperium, sagte er. Wie bitte? Fragte ich. Mit Export nach Deutschland, USA, Japan. Ich dachte, du... Also, du fährst Traktor? Tu ich. Zum Abschalten. Ich schnappte nach Luft. Also innerlich. Äußerlich nippte ich wie eine Dame an meinem Glas, während ich innerlich »Was?« schrie. »Warum wohnst du dann hier mit einem Esel auf diesem Hügel ohne WLAN?« Er zuckte mit den Schultern. »Ich wollte raus. Weg vom Familienkrach. Mein Vater will, dass ich das Geschäft übernehme. Ich will lieber etwas Echtes, einfach leben. Wie früher. Als Kind war ich jeden Sommer hier im Dorf.« Ich sah ihn an. Und irgendwie machte das plötzlich alles Sinn. Dieses Stille, Geerdete an ihm. Die Art, wie er jeden Olivenbaum wie einen alten Freund behandelte. Und wie er nie, nie über die Zukunft sprach. Und... »Warum erzählst du mir das jetzt?« Sein Blick war weich. »Weil ich gemerkt habe, dass du gerade dabei bist, mir gefährlich zu werden.« Boom. Mein Herz machte so ein komisches Ding, das weder medizinisch erklärbar noch besonders hilfreich war. Und dann? Dann kam die Tante. Aber nicht meine. Seine. Tante Elpida. Mit knallrotem Lippenstift, hochgestecktem Haar, einer Louis Vuitton-Tasche. Echt. Und der Ausstrahlung einer griechischen Meryl Streep. »Alexandros«, rief sie, als wäre er 12, »was machst du hier? Die Familie braucht dich. Dein Vater hat dich enterbt und der Vorstand tobt.« Ich war mir nicht mal sicher, was ich absurder fand, dass jemand in Hinterposeidon von einem Vorstand toben hörte oder dass Alexios einfach mit einem Stirnrunzeln »Ich bin beschäftigt« antwortete. Elpida schwenkte dramatisch die Handtasche. »Mit was? Diesem Hippie-B&B? Dieser Deutschen?« Ich hob die Augenbraue. Diese Deutsche hört übrigens ganz wunderbar zu. Was dann folgte, kann man schwer beschreiben. Es war ein bisschen wie griechisches Theater, nur mit echten Menschen. Viel Gestik und mindestens 2 Flüchen pro Minute. Elpida zischte. Alexios diskutierte. Irene mischte sich ein und bot allen einen Schnaps an. Und ich? Ich fühlte mich wie in der Pilotfolge einer griechischen Telenovela. Irgendwann rief Elpida: Du kannst nicht ewig vor deinem Namen davonlaufen. Und dann, ohne jede Vorwarnung, sprang Alexios auf. Doch, kann ich. Und, bevor irgendwer reagieren konnte, ging er. Und zwar direkt zum alten Traktor am Rand des Gartens. Was macht er da? Fragte ich. Traktorflucht, sagte Irene trocken. Er macht das manchmal. Was? Besser als Drama mit Geschirr werfen. Und man ist schnell am Strand. Und tatsächlich, Alexios startete den Traktor, der laut hustete, ächzte und dann langsam losratterte, als würde er selbst nicht glauben, dass er Teil dieses Tages war. Ich sah Elpida an. Elpida sah mich an. Und dann, ich weiß bis heute nicht genau, was mich geritten hat, rannte ich los. Ja, ich rannte dem Traktor hinterher. In Flipflops. Mit wehenden Haaren, wild pochendem Herzen und der leisen Hoffnung, dass dieser Film vielleicht doch ein Happy End bekommen könnte. Ob ich ihn eingeholt habe? Ob er angehalten hat? Ob ich dabei gestolpert bin und fast in einen Hühnerstall gefallen wäre? Dazu später mehr. Nur so viel. Der Uso hatte recht. Wahrheit schmeckt tatsächlich besser mit Anis. Auch wenn sie ein bisschen brennt. Es gibt diese Tage, da will man einfach nur Ziegenkäse kaufen. Ganz unschuldig. In Ruhe. Ohne Pläne, ohne Dramatik, ohne jegliche Art von Amt oder Verantwortung. Und dann? Tja. Dann passiert Kreta. Es fing harmlos an, wie immer. Die Sonne schien, ich hatte endlich mal ein sauberes Kleid an. Ohne Uso-Flecken. Und mein einziger Plan war, zum kleinen Marktstand von Eleni zu gehen. Und ihren göttlichen Feta zu kaufen. Eventuell noch Oliven, vielleicht ein bisschen Honig. Ein ganz entspannter Vormittag, dachte ich. Stattdessen stand ich keine 10 Minuten später mitten auf dem Dorfplatz, umringt von 2 aufgeregten alten Damen, einer Hochzeitstorte aus Styropor, Prototyp, wie ich später erfuhr, und der Frage, ob ich lieber Rosen oder Bougainvillea-Blüten auf den Tisch streuern hätte. Aber ich will doch nur Käse, murmelte ich noch. Ja, ja, winkte Eleni ab. Der Käse wartet, aber erst Hochzeit. Die Braut, eine gewisse Sophia, war die Enkelin von Fotini, der anderen Dame im floralen Ensemble. Der Bräutigam, ein blonder, sonnenverbrannter Däne namens Lars, war zufällig 3 Wochen zuvor bei einem Backpacker-Trekking in die Olivenbäume gefallen. Im wahrsten Sinne. Direkt vor Sophias Füße. Sie hatte sich erschrocken, er sich das Knie aufgeschlagen. Und irgendwas zwischen ihnen war explodiert. Was genau, blieb unklar. Wahrscheinlich Hormone. Oder mediterrane Magie. Jedenfalls hatten sie sich offenbar sofort ineinander verknallt, waren seitdem unzertrennlich. Und wollten jetzt heiraten. Übermorgen. Im Garten von Tante Irenes B&B. Klar. Warum auch nicht? Und du, sagte Fotini und zeigte mit einem Finger auf mich, bist die Trauzeugin. Ich verschluckte mich fast an der eingelegten Olive, die ich aus Reflex in den Mund gesteckt hatte. Wie bitte? Ich kenne die beiden doch gar nicht richtig. Du bist nett. Und du bist da, sagte Eleni schlicht. Und du hast hübsche Schultern für so ein Kleid, weißt du noch, das von gestern? Welches Kleid? Ich hab ein Strandkleid mit Senffleck. Wird gewaschen. Morgen anprobieren. Samstag heiraten. Einfach. Einfach. So einfach. Ich liebe Griechenland, ehrlich. Aber ihre Definition von einfach ist ungefähr so realistisch wie mein Traum, in Hamburg irgendwann mal einen Parkplatz in der Schanze zu finden. Ab da ging alles sehr schnell. Beziehungsweise, es wirkte schnell, war aber gleichzeitig von diesem typisch kretischen Tempo durchzogen, bei dem eine Stunde nie nur 60 Minuten hat, sondern je nach Wetter, Laune und Kaffeedichte zwischen 45 und 300 Minuten dauern kann. Ich wurde kurzerhand zur Hochzeitsbeauftragten ernannt, mit allem, was dazugehört, Farbkonzept, Sonne und Wein, Musik, Nikos spielt Buzuki, seine Tochter singt, Essen, Irene grillt, Deko, mach dir keine Sorgen, wir haben noch alte Girlanden vom Osterfest 2009. Mein Gehirn schrie innerlich, Hilfe, aber mein Herz, ja, mein Herz seufzte irgendwie. Es war so verrückt, so liebevoll, so chaotisch, genau wie alles hier. Natürlich traf ich Alexios wieder. Natürlich genau in dem Moment, als ich mit einem Stapel Plastikstühle durch den Garten balancierte, über eine Wurzel stolperte und alles, inklusive mir selbst, in eine fliegende Pose katapultierte, die irgendwo zwischen Kunstturnen und Kollision mit Grill lag. Alexios fing mich auf, weil... naja, natürlich. Ich landete mit der Nase knapp an seinem Hals, der nach Olivenholz, Meer und ein bisschen nach diesem blöden Lavendelöl roch, das Irene überall verteilt. Sein Blick war warm. Du bist also jetzt Eventmanagerin? Trauzeugin, gegen meinen Willen. Und doch mit voller Leidenschaft. Sag das meinen blauen Flecken. Er lachte. Und ich musste mitlachen. Es war diese Art Lachen, das ein bisschen zu lang dauerte, ein bisschen zu viel kribbelte und ein bisschen zu gefährlich war, wenn man nicht vorsichtig war. Ich war nicht vorsichtig. Am Abend saßen wir zusammen auf der kleinen Mauer hinter dem Garten. Ich mit einer To-Do-Liste in der Hand, Alexios mit einem kleinen Stück Baklava, das er von irgendwoher gezaubert hatte. »Was ist das für ein Ort?«, fragte ich. »Ein Dorf«, sagte er. »Ein Irrenhaus«, korrigierte ich. »Ein Zuhause«, erwiderte er leise. Und wieder war da dieses Ding in der Luft, dieses Flirren, nicht vom Uso, nicht nur. Vielleicht war es der Abend oder der Zauber von Menschen, die einfach leben, lieben, feiern, ohne alles zu zerdenken. Oder es war einfach Alexios. Eines wusste ich an diesem Punkt ganz sicher. Ich war nach Kreta geflogen, um endlich mal auszuruhen. Jetzt steckte ich bis zum Hals in wildfremden Hochzeitsvorbereitungen, hatte ein halbes Dekokonzept in der Hand, Uso in der Blutbahn und Herzklopfen wegen eines barfüßigen Olivenprinzen mit Traktor. Und das alles, weil ich eigentlich nur Ziegenkäse kaufen wollte. Das Leben ist verrückt, aber manchmal schmeckt's genauso am besten. Ich schwitzte an Stellen, von deren Existenz ich bislang keine Ahnung hatte. Und das, obwohl es noch nicht mal Mittag war. Der Himmel über Kreta war so blau, dass es fast weh tat. Kein Wölkchen in Sicht. Die Sonne knallte erbarmungslos auf die weißen Plastikstühle im Garten von Tante Irenes B&B, die ich, mit Floristik-Notfallkit und Sonnencreme bewaffnet, in mühsamer Kleinstarbeit zu einer romantischen Sitzlandschaft mit mediterranem Flair drapiert hatte. Zwischen den Stühlen wuselte Irene herum, barfuß in einem Kleid, das aussah wie ein explodierter Vorhang aus den 70ern. Sie fächelte sich Luft mit einem alten Uso-Untersetzer zu und kommentierte dabei jeden noch so kleinen Handgriff von mir mit einem »Ach, das ist doch hübsch genug« oder einem »Wer braucht schon gerade Stühle? Wir sind doch hier nicht in Deutschland.« Ich überlegte kurz, ob ich auf »gerade Stühle« oder deutsches Ordnungsempfinden beleidigt sein sollte, aber dann erschien Eleni mit einem Tablett voller selbstgemachter Zitronenlimonade und ich beschloss, dass diplomatisches Schweigen manchmal einfach die bessere Option war. »Bist du nervös?«, fragte ich die Braut, als ich ihr den Kranz aus frischen Jasminblüten ins Haar steckte. Sophia sah in ihrem weißen Sommerkleid zauberhaft aus. Zerzaust, leicht gerötet von der Sonne, mit einem kleinen Schweißfleck im Dekolleté und diesem leicht panischen Blick, den jede Braut in der letzten halben Stunde vor der Trauung zu haben scheint. »Ein bisschen«, gab sie zu. »Wegen Lars?« »Nein«, sagte sie. »Wegen mir. Ob ich das alles wirklich kann?« »Was denn? Lieben?« »Einfach Ja sagen«, ich lächelte. »Wenn du dich lieber mit 85 allein um deine Ziegen kümmern willst, ist das auch okay. Aber ich habe das Gefühl, Lars ist ziemlich gut mit Heu.« Sie kicherte. Und dann, keine 5 Minuten später, war sie weg. Ein Brautverschwinden klingt in der Theorie immer spannender als in der Praxis. In der Praxis bedeutet es Schweiß, Panik. Fragen wie, hat sie kalte Füße? Oder, war es der Ziegenkäse von gestern? Und eine ganze Hochzeitsgesellschaft, die entweder in Schockstarre verfällt oder sich ungefragt zum Suchtrupp erklärt. Sie kann doch nicht einfach verschwunden sein, rief Eleni. Naja, offensichtlich kann sie, murmelte ich, während ich schon losrannte. Wo geht man hin, wenn man nicht heiraten will? Oder vielleicht doch, aber noch kurz einen Moment für sich braucht? Ich hatte da so eine Ahnung. Die kleine Kapelle lag am Ende eines staubigen Hügels. Ein bisschen schief mit bröckelndem Putz und einer türkisblauen Tür, die aussah, als hätte sie ihre besten Jahre in den 1950er gehabt. Davor nichts als Zikadengezirpe, ein schläfriger Esel und Sophias Sandalen. Ich trat ein. Die Luft war kühl, naja, relativ. Und in dem kleinen Raum roch es nach Wachs, Staub und salziger Haut. Sophia saß vor dem Altar, die Stirn auf die Knie gestützt. Sie sah auf, als sie meine Schritte hörte und versuchte ein Lächeln. Ich weiß, das ist total dramatisch, aber ich konnte einfach nicht mehr atmen da draußen. Ich nickte. Weil alles zu viel ist? Weil es so echt ist. So endgültig. Ich bin nicht gut mit endgültig. Ich setzte mich neben sie, meine Oberschenkel quietschten am Holz. Weißt du, sagte ich, ich habe hier in 3 Wochen mehr Chaos erlebt als in einem Jahr in Hamburg. Aber trotzdem fühlt es sich irgendwie richtig an. Und Lars sieht dich an, als wärst du der Grund, warum er überhaupt in diesen Olivenhain gefallen ist. Sie lachte. Du hast recht, ich bin doof. Nein, du bist verliebt. Das ist schlimmer. Als wir zurückkamen, war die Hochzeit fast geplatzt. Alexios stand mit verschränkten Armen neben Lars, der sichtlich blass war. Irene fächelte ihm mit einem alten Grilldeckel Luft zu, während Eleni bereits begann, die Bougainvillea-Tischdeko als Wurfgeschosse umzuwandeln. »Wo wart ihr?« rief sie. »Spirituelle Vorbereitung«, log ich. »Meditation«, ergänzte Sophia. Und dann wurde doch noch alles gut. Es gab Tränen, vor allem bei der Brautmutter. Es gab Tanzen, inklusive Esel, der allerdings nur einmal am Rand über den Teppich lief und dafür stürmischen Applaus bekam. Es gab Oliven, Wein, Fisch vom Grill und einen improvisierten Schleiertanz unter der Lichterkette, die Alexios und ich am Vorabend auf wackeliger Leiter angebracht hatten. Und irgendwann, gegen Mitternacht, stand ich wieder auf der kleinen Mauer hinter dem Haus, ein Glas Rezina in der Hand, der Himmel sternenklar über mir. Alexios trat neben mich. Sein Hemd war aufgeknöpft, seine Locken zerzaust und seine Hand landete ganz selbstverständlich auf meiner Hüfte. »Glaubst du an Schicksal?«, fragte ich. Er schmunzelte. »Ich glaube an Uso.« Und daran, dass du ganz schön viel für jemand tust, der eigentlich nur Käse kaufen wollte. Vielleicht, sagte ich, bin ich ein bisschen geblieben. Vielleicht bleibst du ja noch ein bisschen länger. Es gibt Tage, an denen läuft alles schief. Und dann gibt es Tage wie heute, wo fast alles schief geht, aber am Ende doch genau richtig ist. Fast. Aber sowas von fast. Ich saß auf der kleinen, schiefen Terrasse vor meinem Zimmer, den Blick auf das funkelnde Meer gerichtet, eine Schale Tzatziki auf dem Schoß und das Gefühl, als hätte mir jemand mein Herz in einen Mixer gesteckt. Stufe, zerkleinern, mit Eiswürfeln. Gestern noch hatte ich gedacht, ich wäre auf einem dieser kitschigen Kalenderfotos gelandet. Sonnenuntergang, tanzende Hochzeitsgäste, Lichterketten, ein Alexios mit verwegenem Blick und streichelzarten Händen an meiner Hüfte. Und heute? Heute war er verschwunden. Nicht spurlos, nein. So dramatisch war's nicht. Er hatte nur sich rar gemacht. Von romantisch verschmitzt zu, ich muss mit dem Esel was erledigen. In unter 24 Stunden. Ohne Kuss. Ohne Abschied. Ohne Erklärung. Tante Irene hingegen hatte keinerlei Probleme, sich mitzuteilen. Sie platzte wie üblich ohne Anklopfen herein, trug einen Kimono mit Tigerprint und ein Notizbuch in der einen, ein Glas Raki in der anderen Hand. Es war 9 Uhr morgens. Selbst für Irene. Ambitioniert. »Ich hab's«, rief sie euphorisch. »Unser neues Konzept für das B&B. Ayurveda trifft Bauernhof. Mit Fokus auf Mindful Animal Interaction.« Ich blinzelte. »Was?« »Ziegenstreicheln, mein Schatz. Detox, Heu-Yoga, Wildkräuterfußbäder. Das wird ein Wellness-Erlebnis mit Fellfaktor.« Ich starrte sie an. »Du willst, dass gestresste Großstädter Ziegen streicheln?« »Natürlich nicht nur. Auch die Tiere sollen sich entspannen dürfen.« Ich war mir nicht sicher, ob ich weinen, lachen oder einfach in den Pool springen und nie wieder auftauchen sollte. Zum Glück klingelte in diesem Moment Irenes Handy mit einem Klingelton, der verdächtig nach einem 80er-Jahre-Italo-Hit klang, und sie zog sich für ein sehr wichtiges Gespräch mit einem veganen Schokoladensommelier aus Thessaloniki zurück. Ich blieb zurück mit meinem Tzatziki, meinem Herzwirrwarr und einem Esel namens Sokrates, der mich aus der Ferne anstarrte, als hätte er die ganze Wahrheit gekannt. War ich wütend auf Alexios? Ein bisschen. War ich verletzt? Auch das. War ich verwirrt, überfordert und gleichzeitig nicht bereit, das alles hier aufzugeben? Absolut. Denn trotz allem, trotz streikender Boiler, WLAN aus der Hölle, Uso-Frühstücken und Yoga-Ziegen hatte sich dieses kleine Kaff in mein Herz geschlichen. Vielleicht, weil es so unperfekt war. Vielleicht, weil ich das erste Mal seit Ewigkeiten nicht wusste, wie der nächste Tag aussehen würde. Und vielleicht auch, weil da jemand war, der barfuß durchs Leben ging und dabei mehr Bodenhaftung hatte als jeder Hemdenträger in Hamburg. Nur, wo war er? Ich fand ihn schließlich am Rand des Olivenhains, halb versteckt unter einem Feigenbaum, das Hemd offen, die Stirn in Falten. Neben ihm stand Sokrates, seelenruhig und leicht kauend. »Versteckst du dich vor mir oder vor dir selbst?«, fragte ich, so locker, wie man eben klingen kann, wenn einem das Herz ein bisschen zerbröselt. Er sah auf und für einen Moment war da dieser Blick. Sanft, durchlässig, voller Dinge, die man nicht einfach sagt, sondern fühlt. »Ich wollte dich nicht reinziehen«, sagte er leise. »Reinziehen in was?« »In mein Leben, in meine Familie, in all das hier.« Er machte eine vage Geste in Richtung Berge, Meer und Olivenbäume, als wären sie Teil eines geheimen Problems. »Alexios«, begann ich, »ich habe freiwillig den Abfluss in Zimmer 3 entstopft. Ich habe Uso etikettiert, während Irene über Chakren philosophiert hat. Ich habe Ziegenmüslis angerührt. Meinst du wirklich, deine Familie könnte mich noch schocken?« Er lächelte schwach. »Es geht nicht um Schocken. Es geht um Bleiben. Und du willst doch zurück, oder? Nach Hamburg. In dein echtes Leben.« Und da war er. Der Moment, in dem alles kurz still wurde. Indem man nicht automatisch antwortet, sondern spürt, dass eine Antwort Konsequenzen hat. »Ich weiß es nicht«, sagte ich ehrlich. »Früher hätte ich gesagt, ja, Büro, Routine, Feierabendbier am Hafen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das noch mein echtes Leben ist. Oder ob es nicht vielleicht auch ein anderes geben könnte. Eines mit Olivenbäumen und Eseln und dir.« Sein Blick wurde weich. »Ich habe Angst, dich zu verlieren, noch bevor ich dich wirklich habe«, murmelte er. Ich trat näher. »Dann lass mich dir doch einfach ein bisschen gehören.« An diesem Abend saßen wir auf der Mauer. Wieder mal. Ich mit Rezina, er mit selbstgebranntem Cicudia. Zwischen uns ein Ziegchen namens Aphrodite, das beschlossen hatte, mein Kleid zu knabbern. »Weißt du, was das Schöne an Durcheinander ist?«, fragte ich. »Sag's mir«, sagte Alexios. »Man kann alles neu sortieren. Und vielleicht, nur vielleicht, ergibt dann plötzlich alles Sinn.« Er grinste. »Oder es wird ein noch größeres Chaos. Dann sind wir wenigstens schon geübt.« Und dann küsste er mich. Ganz ohne Olivenöl, Eselgeschrei oder Hochzeitsrummel. Einfach so. Zwischen Tzatziki und Tränen. Und ein kleines bisschen Hoffnung. Ich hatte alles gepackt. Also alles, was noch irgendwie in meinen Koffer passte, ohne dass ich mich mit einem halben Körpergewicht draufwerfen musste. Die restlichen Dinge, ein paar Flipflops, durchgelaufen, eine Flasche Raki, angebrochen und eine kitschige Postkarte mit einem Olivenzweig und der Aufschrift »Life is better in Greece« hatte ich schweren Herzens im Gästezimmer gelassen. Als Erinnerung oder Mahnmal. Je nachdem, wie das hier heute noch ausging. Mein Flieger sollte in 6 Stunden gehen. 6 Stunden bis Hamburg. 6 Stunden bis grauer Himmel. Excel-Tabellen und Feierabendbier mit Kollegin Jessie, die griechische Männer für einen eigenen True-Crime-Podcast halten würde. Ich stand auf der Terrasse des kleinen B&B, mein Rucksack neben mir, das Handy in der Hand. WLAN. Theoretisch vorhanden. Praktisch griechische Mythologie. Der Himmel war so kitschig blau, dass man ihn eigentlich verklagen müsste. Die Luft duftete nach Pinien und gegrillten Auberginen. Und ich? Ich war ein sentimentaler Matschhaufen mit Sonnenbrand auf der Nase und einem Esel im Herzen. Okay, das mit dem Esel ist metaphorisch, dachte ich, bis es klapperte. Nicht im Sinne von leichte Brise, Windspiel, romantisches Geräusch, sondern im Sinne von ein echter, lebendiger Esel, samt Hufgetrappel, Glöckchen und einem Mann mit lockigem Haar, der mein Herz auf 7:30 stellte, sobald er auftauchte. Alexios. Er stand tatsächlich da. In der Einfahrt. Barfuß natürlich. Sokrates neben ihm. Und in der Hand. Ein zusammengefaltetes Stück Papier. Ich sag's mal so. Wenn man kurz vorm Abflug ist, hat man gewisse Erwartungen. Vielleicht ein Kuss. Vielleicht ein dramatisches Bleib. Vielleicht auch einfach nur ein melancholisches Winken und ein Bis bald. Was ich nicht erwartet hatte, dass er sagt, ich hab was für dich. Ich blinzelte. Ist das ein Brief? Nein, sagte er. Ein Mietvertrag. Ich starrte ihn an, dann das Papier, dann wieder ihn. Du willst mir eine Wohnung vermieten? Nicht irgendeine, sagte er und grinste dieses schiefe, verräterisch attraktive Grinsen. Die alte Olivenhütte am Hang. Ich hab sie renoviert. War eigentlich für mich gedacht, aber er zuckte die Schultern. Vielleicht für uns? Bäm, mein Herz machte einen Salto ohne Sicherheitsnetz. Alexios. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und das kam selten vor. Ich war schließlich die Königin der ironischen Kommentare, der innerlichen To-Do-Listen und der charmanten Notlügen, wenn's eng wurde. Aber jetzt? Jetzt war mein Kopf leer und mein Herz zu voll. Ich weiß, das ist überstürzt, sagte er hastig. Du wolltest Urlaub machen, hast Ziegen gestreichelt, Tzatziki gerührt und plötzlich einen griechischen Fastverbrecher geküsst. Aber ich dachte, vielleicht willst du das hier nicht beenden. Vielleicht willst du es neu anfangen. Und dann sagte ich den dümmstmöglichen Satz. Ich habe ein Rückflugticket. Er nickte. Ich weiß. Aber Tickets kann man verfallen lassen, Herzen nicht. Himmel. Wer hatte ihm diesen Satz geschrieben? Ein Drehbuchautor von Netflix? Oder war Alexios einfach wirklich echt? Ich trat einen Schritt näher. Was, wenn ich bleibe und es geht schief? Er lächelte. Dann trinken wir Uso, tanzen Sirtaki und bauen uns was Neues. Vielleicht mit Ziegen. Ein Windstoß wehte mir eine Haarsträhne ins Gesicht und ich lachte. Halb Träne, halb Bauchgefühl. 3 Stunden später saßen wir am Strand. Mein Koffer stand noch immer an der Tür. Ich hatte das Taxi zum Flughafen abgesagt. Offiziell, weil ich versehentlich die Uhrzeit falsch angegeben hatte. Inoffiziell, weil ich gerade mein ganzes Leben in Frage stellte. Mit einem leichten Sonnenstich, einer Vorliebe für Olivenpaste und einem Mann, der im Halbschlaf griechische Mythen zitierte. »Denkst du, du wirst es bereuen?«, fragte er irgendwann leise. Ich schaute aufs Meer hinaus. »Vielleicht. An regnerischen Donnerstagen. Oder wenn ich Tzatziki überhabe. Aber weißt du was? Dann denke ich an jetzt.« Er zog mich an sich. »An was genau?« An einen Mann mit einem Esel, einem Vorschlag, der mein Herz stolpern ließ, und einem verdammt guten Timing. Und dann, ganz ehrlich, war da kein Drama, kein Kitsch, keine Musik aus dem Off. Nur 2 Menschen, ein bisschen Sonne und ein Anfang, der sich gar nicht so sehr wie ein Ende anfühlte. Ich sitze wieder am selben Strand wie am ersten Tag. Der Sand ist noch immer warm, das Meer glitzert wie frisch lackiert und irgendwo in der Ferne kräht ein Hahn, der entweder unter einer Persönlichkeitsstörung leidet oder einfach keine Uhr besitzt. Nur, dass heute alles anders ist. Damals hatte ich eine Burnout-Gefahr im Nacken, ein verstaubtes Rückflugticket in der Tasche und einen Plan. 3 Wochen abschalten, aufladen, abhauen. Sonne, Meer, Liegestuhl. Kein Drama, kein Chaos. Und ganz bestimmt kein Esel mit Sixpack. Tja, Spoiler. Hat mittelmäßig funktioniert. Heute sitze ich hier, mit Sand zwischen den Zehen, einer leeren Kaffeetasse in der Hand und einem Schlüssel in der Hosentasche. Ein richtiger, echter Schlüssel. Zu einem richtigen, echten Bed and Breakfast. Also, halbrichtig. Halbe Ruine. Halber Traum. 100% Tante Irene. Sie hat's mir quasi vererbt. Noch bevor sie überhaupt annähernd daran denkt, abzudanken. Sie nennt es strategischer Rückzug in Senior Management. Praktisch heißt das, ich putze Zimmer, backe Bananenkuchen, versuche das WLAN zu bändigen und Irene sitzt mit Sonnenhut am Empfang und flirtet mit dem Olivenlieferanten, der halb so alt ist wie sie. Gestern hat sie mir übrigens eine Visitenkarte überreicht. In rosa. Mit Goldrand. Und der Aufschrift Chez Irene. Bed and Breakfast. Mit Herz und hausgemachtem Raki. Darunter Inhaberin TAD. Die Nichte mit dem deutschen Effizienzgen. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Kompliment war oder eine Drohung. Aber hey, es ist mein B&B. Unseres. Und ich liebe es. Okay. Ich liebe es meistens. Nicht unbedingt an Tagen, an denen die Klospülung rebelliert, ein britisches Rentnerpärchen um Punkt 6 Uhr Frühstück will und Alexios Esel mitten in die Lobby marschiert, weil jemand die Tür offen gelassen hat. Spoiler, ich war's. Aber das gehört eben dazu. Denn ja, auch Alexios ist noch da. Jeden Morgen bringt er mir frisches Brot vom Dorf, barfuß natürlich. Er hat seine Olivenplantage behalten, aber er verbringt mehr Zeit hier, als er zugibt. Und manchmal, ganz manchmal, sieht er mich an, als hätte ich ihm eine neue Welt eröffnet. Dabei bin ich es, die in seiner gelandet ist. Letzte Woche haben wir zusammen das Gästezimmer gestrichen. Er barfuß, ich mit Farbklecksen in den Haaren, während Zorbas Dance aus dem Radio plärrte. Am Ende war mehr Farbe auf uns als an der Wand. Aber das ist irgendwie sinnbildlich für dieses neue Leben. Chaotisch, farbenfroh und voller Musik. Und was Hamburg angeht? Jessie schreibt mir regelmäßig. Sie vermisst mich. Sagt, mein Schreibtisch sei jetzt von Praktikantin Nummer 3 besetzt. Und dass die Kaffeemaschine ohne mich streikt. Ich vermisse sie auch. Die Stadt, das Grau, die Ordnung. Manchmal. Aber dann kommt wieder ein Gast vorbei, der vor Freude über unseren hausgemachten Zitronenkuchen fast weint. Oder Alexios legt mir eine Olive hinterm Ohr ins Haar und sagt, bleib noch ein bisschen. Und ich denke, vielleicht für immer. Denn dieser Ort, dieses wilde, verrückte, sonnige Durcheinander mit seinen Uso-Frühstücken, Sirtaki-Nächten und Ziegengeschichten, ist mein Zuhause geworden. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es echt ist, weil es laut ist und warm und voller Menschen, die mich nicht fragen, ob ich zurück in mein altes Leben will, sondern nur, ob ich noch ein Stück Baklava will. Und ich sage, ja, immer ja.